Meine Güte, was war das für ein Spiel zwischen Kroatien gegen Italien? Wir wollen jetzt drüber sprechen mit Christian Bernhard, aber natürlich kommt auch Albanien gegen Spanien nicht zu kurz. Dafür ist Alex Troika hier, jetzt hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist unser Intro.
Sie hören den Rasenfunk. Alles zur EM der Männer.
Wie halt der eine einfach eine Terz über dem anderen Goal schreit. Es ist Musik, das muss man wirklich sagen. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Schön, dass ihr da seid. Schön, Christian, dass du hier bist. Hast du schon wieder Atem gefunden?
Ja. Hallo Max, hallo Alex, hallo an alle Zuhörer und Innen.
Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Servus, Grüße. Ich muss gleich mal vorab stellen, man hört das ein bisschen. Ich bin nicht ganz fit, also ja. Etwas nasal, etwas erkältet, aber kriegen wir durch.
Ja, umso mehr danke, dass du dich hier hingeschleppt hast. Also andere Teams, die rotieren ja ihre A11 raus, wenn es dann um nichts mehr geht im dritten Gruppenspiel. Aber ich habe gesagt, nee, bei mir müssen die Stammspieler spielen, auch wenn sie leicht angeschlagen sind.
So schaut's aus.
Ja, wird hier durchgezogen. Du bist quasi unser Laporte im Rasenfunk. Aber dazu kommen wir gleich. Wir müssen mit dem Spiel Kroatien gegen Italien beginnen. Am Ende setzt sich Italien dramatisch durch und wird sein Achtelfinale am Samstagabend gegen die Schweiz spielen. Wie kam es dazu? Zunächst startet Kroatien ganz gut, Donnarumma pariert gegen Sucic, dann verschätzt sich Pongracic gegen Retegi und muss ihn faulen. Kurz darauf köpft genau jener Retegi knapp am Tor vorbei, das wird sowieso so ein Muster dieses Spiels werden. Livakovic pariert gegen Bastoni und dann geht es mit einem 0:0 in die Kabinen. Beide Teams wechseln, Budimir kommt für Pasalic und Fratesi für Pellegrini. Kroatien startet stärker in die zweite Hälfte und dann kommen 31 Sekunden, an die man sich noch lange erinnern wird. Zunächst ist es so, dass Budimir eine Flanke knapp verpasst, Kramaric mehrmals einen Schuss antäuscht und schießt und Fratesi bekommt den Ball an die erhobene und angewinkelte Hand. Makelli gibt zunächst keinen Strafstoß, der Video Assistant Referee schickt ihn aber an den Bildschirm und nach Ansicht der Bilder gibt es dann den, ich würde vermuten, korrekten Strafstoß. Luka Modric tritt an und schiebt den Ball etwas kraftlos, er rutscht allerdings beim Schuss auch weg in die rechte untere Ecke. Donnarumma pariert, aber Kroatien bleibt im Ballbesitz. Es gibt eine Flanke nach innen, Budimir bringt die aufs Tor. Donnarumma pariert, wieder super, aber Luka Modric schaltet am schnellsten und trifft aus der Drehung zum 1:0. 31 Sekunden liegen zwischen Ausführung des Strafstoßes und diesem 1:0 durch Luka Modric, der vom Pechvogel zum Helden wurde. Und bei diesem Stand wäre Kroatien Gruppenzweiter gewesen und Italien zwar dennoch ziemlich wahrscheinlich über die Gruppendritten Regelung weiter, aber da will man sich ja auch nicht drauf verlassen. Chiesa kommt für Di Marco, Bastoni köpft wieder eine Ecke übers Tor, Livakovic muss vor Di Lorenzo retten, Bastoni klärt eine Flanke kurz vor Budimir, nach 80 Minuten muss Modric raus und es gibt dann 8 Minuten Nachspielzeit. In dieser Nachspielzeit schießt Skamaka abgefälscht am Tor vorbei, es gibt auch ein paar Ballbesitzphasen für Kroatien. Aber dann kommt die 98. Minute. Calafiori dribbelt nochmal an, spielt einen Doppelpass und passt dann aus dem Zehnerraum raus auf Zagagne und macht das so genau, dass der mit einem Kontakt wunderschön in den rechten oberen Winkel treffen kann. Und damit, Christian, ist dieses Spiel vorbei. Es wird gar nicht wieder angepfiffen, es wird noch gecheckt, ob alles richtig war. War alles korrekt und es bleibt bei diesem 1:1. Und Italien ist eben Gruppenzweiter und Kroatien steht mit 2 Punkten dann doch ziemlich schlecht da im Vergleich zu anderen Gruppendritten. Das dürfte sehr wahrscheinlich das Aus gewesen sein in der Gruppenphase. Wo wollen wir anfangen, Christian? Vielleicht bei Calafiori.
Ja, danke, Max. Du hast mir die Frage schon abgenommen. Wie lange, wie viel wollen wir über Riccardo Calafiori sprechen? Sagt ihr mir's.
Ja, gut. Ich meine, Alex hatte sich natürlich auf Albanien gegen Spanien konzentriert. Das Ding ist, wir haben ja schon im ersten Spiel sehr von ihm geschwärmt. Das erste Spiel haben wir ja auch noch zusammen geguckt und da war ja klar zu erkennen, was er kann. Aber wollen wir vielleicht mal so beginnen? War es die Umstellung auf Dreierkette beziehungsweise Fünferkette logischerweise, die es auch überhaupt ermöglicht hat, dass Calafiori sich immer wieder so weit nach vorne einschalten konnte, weil in den Phasen, in denen Kroatien tief stand, sie ja auch nur noch mit 2 Spielern quasi auf den Konter gelauert haben und da haben dann Damian und Bastoni gesagt, okay, machen wir. Und deswegen gab es diese Freiheit für ihn. War das vielleicht auch ein guter taktischer Schachzug?
Ja, ich würde noch einen kurzen Schritt zurückgehen zum Spanien-Spiel, weil da ja alle danach geredet haben, ja, Calafiore macht das Eigentor, er entscheidet das Spiel. Ich fand Calafiore gegen die Spanier auch schon richtig stark. Beim Eigentor, finde ich, kann er relativ wenig machen, der ist zweimal abgefälscht. Und was er da aber A verteidigt hat, zusammen mit Bastoni, und vor allen Dingen, finde ich, er war der einzige Pressinglöser da auch schon gegen die Spanier. Mhm. Und wie schwer sich die Italiener da getan haben, da erinnern sich ja alle noch dran. Also das nur ganz kurz als Einordnung. Mir hat Calafiore auch gegen die Spanier schon sehr gut gefallen. Und heute, ja, wie du sagst, klar, das mit der Dreierkette, ich sage mal so, ihm, glaube ich, für ihn macht es keine großen Unterschiede. Er hat ja bei Bologna dieses Jahr das auch sehr fluide gespielt, manchmal Innenverteidiger, manchmal Außenverteidiger, war da viel auch dann in den Achterräumen unterwegs. Das war er ja auch gegen Albanien schon. Also ich glaube, er hat da keine großen Probleme. Dem Interblock, glaube ich, hat es heute schon ganz gut getan, dass mit Di Marco, mit Darmian, mit Bastoni, da waren halt die Abläufe, die sie halt auch von Inter kennen, waren eher gefestigter. Bastoni zwar in der Rolle, in der zentralen Rolle. Normalerweise spielt er den Calafiore sozusagen unter Simone Inzaghi. Mhm. Aber ja, ich bleib dabei. Calafiore auch, klar, jetzt am Ende bleibt diese Vorlage. Aber ich fand ihn heute auch wieder also großes Selbstbewusstsein, aber nie drüber. Also ich fand, er ist nicht arrogant am Ball. Das, was er macht, macht Sinn. Hand und Fuß. Ich finde Calafiore Bastoni das bisher spielstärkste Innenverteidiger-Duo dieser EM.
Müsste ich noch einen Moment drüber nachdenken, aber der Case für die beiden ist tatsächlich
eines
sehr
der
gut. Ja, das so. Definitiv. Also ja. Das ist dann gar keine Frage. Und was ich interessant fand, war, es hat sich die Taktik verändert, also eben Dreier-Fünfer-Kette, aber es hat sich ja auch der Spielstil verändert. Also was wir im ersten Spiel noch von Calafiore gesehen haben, waren auch mal lange Verlagerungen, also Barella und er waren quasi diejenigen, die immer wieder diese langen Bälle auf die Flügel in den Halbraum gespielt haben, manchmal sehr schön über den Druck hinweg. In diesem Spiel war ja die Art und Weise, wie Italien das angegangen ist, anders. Wie hat dir denn generell jetzt auch mal jenseits von ihm dieser Ansatz gefallen?
Genau, ja. Also ich finde zum Beispiel erste Hälfte haben sie es gegen den Ball, finde ich, sehr gut gemacht. Habe extra nochmal nachgeschaut. Die Kroaten hatten in der ersten Hälfte Expected Goals von 0,04. Mhm. Also ich finde, die Italiener haben die Kroaten in der ersten Hälfte deutlich besser verteidigt als zum Beispiel die Spanier. Da stand zwar bei Spanien stand zwar 3-0 zur Halbzeit, aber da hatten die Kroaten eindeutig mehr offensiv. Und das hat nochmal nach dieser Anfangsphase, war auch ganz interessant, die ersten 3,5 Minuten war nur Ballbesitz Kroatien. Aber ich finde, da hat man schon gesehen, das war halt ein Ballbesitz nicht in gefährlichen Zonen. Also es war ein Ballbesitz, der Italien nicht so wehgetan hat wie der spanische Ballbesitz, weil da ja immer dann wieder die Tiefe schon da war. Und das war halt bei den Kroaten nicht der Fall. Deswegen, erste Hälfte, finde ich, hatten sie sie wirklich sehr, sehr gut im Griff. Gut, so richtig los ging dann das Spiel in der zweiten Hälfte. Deswegen, glaube ich, gehen wir da auch, glaube ich, eher rein, oder? Weil die erste Hälfte, außer die Chancen, die Italiener müssen sich vorwerfen lassen, dass sie nicht selbst in Führung gehen. Dieses Riesending von Bastoni da, super Flanke auf dem zweiten Pfosten, dann hätten sie es, glaube ich, schon mal um einiges ruhiger spielen können.
Generell aber, sehr gute Ecken, oder? In der ersten Hälfte. Ja, also viele Chancen nach Ecken, aber nichts draus gemacht.
Ja, auch Bastoni in der zweiten Hälfte, eine gute Kopfballchance. Also einen hätte er schon machen sollen dürfen, Schrägstrich. Aber klar, zweite Hälfte nach diesem Elfmeterpfiff, völlig richtig, finde ich. Da war die Hand von Fratesi zu weit weg, gar keine Frage. Gut, dass sie das über den VAR sozusagen korrigiert haben. Dafür ist er da und finde ich in so einer Szene genau so, wie es laufen soll. Und dann meiner Meinung nach, das war der einzige Fehler von Bastoni oder einer der wenigen Fehler im Spiel, als diese zweite Flanke kommt, da duckt er sich weg. Ich glaube, er hat Angst, dass dann vielleicht Richtung eigenes Tor, ja, logisch, aber da darf er nicht weggehen, weil da muss er mit seiner Klasse, dann muss er ihn übers Tor köpfen zur Ecke oder so und dann kommt der nächste Reflex von Donnarumma, aber dann ist halt Modric da und ab da, ja, war es dann ein richtiges Spiel. Und dann war es logisch schon spannend zu sehen, die Italiener bringen Chiesa für Di Marco. Chiesa, fand ich, war dann auch gleich im Spiel, hatte gleich 2-3 gute Aktionen. Und die Italiener, fand ich, haben es dann auch 10 Minuten, Viertelstunde richtig gut gemacht. Ich fand, da sind sie ruhig geblieben. Da haben sie mich so ein bisschen an das Spiel gegen die Albaner erinnert. Ja, sie waren zwar in Rückstand, aber ich hatte so das Gefühl, sie sind nicht wild geworden, sind nicht verrückt geworden, haben sich die Kroaten so ein bisschen zurechtgelegt. Aber dann gab es so einen Bruch, ich glaube ungefähr bis zur 75. Da hatte ich so das Gefühl, okay, das kann jetzt wirklich, fast jede Minute könnte es fallen, das Tor, auch wenn jetzt nicht die Riesendinger dabei waren. Aber ich finde, sie haben die Breite immer noch gut bespielt. Das hat mir auch in der ersten Hälfte gut gefallen. Da hatten sie zwei, drei Situationen, wo sie aus dem Druck im Zentrum raus sowohl die Marco als auch die Lorenzo über rechts wunderbar freigespielt haben. Da hat halt der letzte Pass gefehlt. Und ja, hinten raus, was soll man da sagen? Aber da landen wir dann halt wieder bei Calafiori, finde ich, weil du musst halt in dieser letzten Aktion, ich meine, er dribbelt an, er geht in den Doppelpass und er spielt diesen entscheidenden Pass. Ja, was soll man mehr verlangen? Also.
Ja, vor allem, er spielt ihn so, dass mit einem Kontakt geschossen werden kann. Also, das war wirklich in der 98. Minute der perfekte Pass.
Ja, absolut. Und dieses Andrippeln, das meinte ich eben, das gab's gegen die Spanier auch schon zwei, drei Momente. Klar, ja, da war stimmt. Das viel seltener, aber er war der Pressinglöser. Gerade als Jorginho nicht mehr drauf war, Max, wir hatten ja auch noch geschrieben, da hatten die Italiener ja überhaupt keine Lösung mehr aus dem Zentrum raus, zentralen Mittelfeld, aber Calafiori hatte noch die eine oder andere Lösung. Und da muss ich schon sagen, für einen jungen Spieler, der sein erstes Turnier spielt, gleich so eine prägende Rolle einzunehmen, ist dann schon herausragend, wie ich finde.
Aber wirklich 22 Jahre erst alt. Spielt bei Bologna, hast du ja schon gesagt. Also das ist quasi die italienische Sicht auf den Spielfilm, den wir da erlebt haben. Wie würdest du es denn aus Sicht der Kroaten beschreiben, was da passiert ist?
Ja, ich meine, muss man logisch mit dem Ende anfangen. Das war schon irgendwie bitter, weil über die Kroaten wurde jetzt ja auch viel erzählt in den letzten Tagen. Ja, jetzt sind sie über den Zenit und jetzt ist es vorbei. Aber ich finde, du hast genau heute wieder gesehen, das war halt ein K.O.-Spiel. Das war zwar noch ein Gruppenspiel, aber es war ein K.O.-Spiel. Und dann spielen sie diese erste Hälfte, in der du bis dem der Weitschuss von Sucic, klar, das war ein schöner Abschluss, aber so einen hat Donnarumma, ein Weltklasse-Mann. Das schaut spektakulär aus, aber den hat er. Und sonst kam halt sozusagen offensiv so gut wie nichts.
Zwei Schüsse waren es. Also genau. Dieser Weitschuss und noch ein weiterer.
Und trotzdem kommen die in so einem K.O.-Spiel dann eben rein. Und sogar, du denkst dir, jetzt haben die einen Elfmeter, die verschießen den, eine andere Mannschaft bricht es vielleicht. Die machen 30 Sekunden später das 1-0. Also deswegen, ich fand es am Ende sogar, du hast es ja auch gerade angerissen, ich fand die Nachspielzeit taktisch extrem spannend, weil ich finde, die Italiener durften nicht zu viel aufmachen, weil es ja wirklich durch dieses -1 im Torverhältnis, wenn es beim 1-0 für die Kroaten geblieben wäre, dann hätten sie ja vielleicht über mit den drei Punkten, also die Ungarn hätten es ja schon mal hinter sich gelassen, also sie hätten noch einen Gruppendritten hinter sich lassen müssen. Das wäre vielleicht wirklich auch möglich gewesen. Deswegen, ich war ganz froh, dass sie nicht zu sehr ins Risiko gehen, weil wenn sie das 2-0 kassieren, dann schaut es schon ganz anders aus. Und am Ende wäre das vielleicht sogar auch fußballromantisch die smartere Lösung gewesen, denn diese Kroaten, finde ich, hätten es auch verdient, weiterzukommen. Wir haben jetzt viel über sie geredet und ja, sie hatten in allen Spielen ihre Probleme, aber ich finde, du musst dann gegen die Italiener dann auch erstmal nach so einer schweren ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte in Führung gehen. Sie haben viel Resilienz bewiesen, dann gegen den Ball, weil ich finde, die Italiener hatten wieder ein paar ganz gute Abläufe, aber da war es eben resilient, waren dann auch clever, viele taktische Fouls, haben die gelben Karten kassiert, aber das macht halt eine K.O.-Mannschaft aus. Und deswegen, ja, muss ich schon sagen, so wie es jetzt lief, auch die letzten Minuten dann auch Modric so zu sehen, Kovacic, weil ich glaube, die zwei Punkte, ich glaube nicht, dass die reichen werden. Dementsprechend schon, ja, sehr bitter aus Kroatien. Also ich brauche mal, glaube ich, gar nicht lang drüber reden, ja.
Ja, vor allem, weil das Interessante ist, also das eine ist quasi das Spielerische, wie man reagiert hat, wo du eben auch die Erfahrung dieses Teams siehst. Und das andere ist aber das Taktische. Also es gab ja wirklich, vor diesem Spiel konnte man viel drüber diskutieren, wird Fagioli zum Beispiel bei Italien spielen, habe ich mehrfach gelesen, könnte gut sein, dass er für Jorginho spielt. Und auch Kroatien hat ja was verändert, Kramaric im Zentrum, Pasalic und Sucic auf den Flügeln. Und dann funktioniert das aber nicht. Aus ganz verschiedenen Gründen, vor allem aber deshalb, weil Italien einfach ein gutes Spiel macht. Und dann reagiert er darauf, bringt Budimir, Kramaric geht wieder eher so in seine schwimmende Rolle, ich würde ihm gar nicht so fest eine Position zuordnen. Und mit einem Mal ist es jetzt nicht so, dass Kroatien das Spiel kontrolliert, das natürlich nicht. Aber sie haben Chancen. Sie kommen eben im Abschlusssituation und du siehst, dass vor allem Di Marco auf einmal vor Aufgaben gestellt wird, die in der ersten Hälfte gar nicht da waren. Und das fand ich eben auch interessant zu sehen. Also ich fand, Dalic hat auch da gut reagiert auf das, was Spalletti gemacht hat, während Spalletti dann auch den Mut bewiesen hat, eben sofort zu wechseln. Also direkt nach dem 0-1 kommt Chiesa. Ich weiß nicht, ob der Wechsel schon vorher geplant war. Das konnte ich jetzt nicht sehen. In den Fernsehbildern konnte man es nicht sehen. Aber er hat dann quasi gebracht, was man halt noch so bringen kann, um Offensive zu bringen, ohne alles nach vorne zu werfen. Also ich fand auch quasi aus der Sicht der Trainerentscheidung war es einfach eine interessante Partie.
Ja, und du hast das jetzt ja bei den Kroaten auch ja gut auf den Punkt gebracht, aber ich möchte auch nochmal darauf hinaus, das ist halt, da kann man dann viel über Taktik und so sprechen und ja, das waren gute Anpassungen, aber ich finde, das sind halt so K.O.-Spiele, da kommt es auf die Momente drauf an und die Momente haben sich die Kroaten, sag ich mal, was die Offensive betrifft, aus dem Nichts kreiert und aus dem Nichts meine ich nach Hälfte 1, weil da, finde ich, hatten die Italiener einfach eine sehr, sehr gute Struktur und allein dieses Wissen der Italiener, dass eben bei den Kroaten selbst bei viel Ballbesitz eben nicht diese Pfeile über außen kommen, wie bei Spanien, die haben ihnen logisch auch eine gewisse Sicherheit gegeben, fand ich gerade so nach 20 Minuten hatte ich so das Gefühl, auch die Ballbesitzphasen der Kroaten, die haben die Italiener jetzt nicht wahnsinnig gestresst sozusagen. Aber dann sind sie trotzdem in der zweiten Hälfte da, machen das Tor, stecken den Rückschlag weg und sind bis zur 98. im Spiel. Deswegen bleibe ich dabei. Ja, man kann jetzt den Kroaten jetzt am Ende werden viele sagen, jetzt war es doch der letzte Tanz, weil sie drüber waren. Ja, es haben halt 5 Sekunden gefehlt gefühlt. Und da sieht man halt, wie eng das oft ist. Und wie du sagst, auch diese Anpassung, das mit Pasalic hat nicht funktioniert, aber dann Kramaric finde ich ihn auch immer besser, wenn er so ein bisschen rumschwirren kann. Ja, und da waren sie dann da, waren resilient und waren halt die eine Aktion zu wenig resilient. Deswegen, ich hätte es schön gefunden, fußballromantisch, wenn alle drei weitergekommen wären.
Ja. Ja, da werden wir noch andere Gruppendritte, glaube ich, sehen bei dieser EM. Ganz kurz jetzt, ohne ins Detail zu gehen, aber Schweiz gegen Italien im Achtelfinale. Was sind deine Gedanken dazu?
Das wird wahnsinnig eng. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, dann hat die Schweiz gestern einen sehr große Probleme bereitet. Dementsprechend werden die Schweizer den Italienern große Probleme bereiten. Ich habe jetzt schon so leichte Verlängerungsvibrations vom Gefühl her. Mal schauen, wie das kommt. Nee, das wird die Schweiz in K.O. spielen. Was, EM? Letzte EM haben sie, glaube ich, die Franzosen rausgenommen, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Ja.
Nach 0-2 zurückgekommen, 2-2, Elfmeterschießen.
Schweizer gefallen mir schon, wir haben auch schon drüber gesprochen, Max, schon nach dem ersten Spiel haben sie mir gut gefallen. Sie haben, finde ich, nach vorne haben sie Tempo und die defensive Struktur, die war immer schon da, die ist jetzt wieder da. Akanji finde ich herausragend hinten drin, wenn du so einen Mann im Zentrum hast. Das tut jeder Mannschaft gut. Das wird ein wahnsinnig enges Spiel. Punkt. Kann ich dir jetzt schwer sagen, in welche Richtung es geht, aber es wird wahnsinnig eng. Und schade, dass Calafiore nicht dabei ist, denn der ist gesperrt.
Das ist allerdings wirklich richtig schade. Und gleichzeitig bin ich aber umso gespannter, was sich Spalletti ausdenkt und was sich aber auch Burak Yakin ausdenken wird. Also ich finde, da treffen auch zwei Trainer aufeinander, die, also Spalletti noch weniger als Yakin. Bei Yakin war, glaube ich, die Erwartungshaltung einfach noch schlechter. Deswegen hat er sehr positiv überrascht. Aber auch Spalletti hat jetzt schon, hat nicht alles funktioniert, aber er hat auch das so klar kommuniziert, dass er gesagt hat, naja, das, da habe ich eben ein Irrtum begangen. Ich glaube, das war so mehr oder weniger das Zitat, das er gesagt hat nach dem Spanien-Spiel.
Dass er nochmal dieselbe Elf aufgeboten hat. Genau, definitiv fand ich auch sehr ehrlich von ihm. Deswegen, mir gefällt es auch bei den Italienern. Die Italiener waren auch nach diesem 0-1 gegen die Spanier klar. Ich fand es auch gut, dass sie es klar ausgesprochen haben, dass sie nicht geredet haben, das war eine 0-1-Niederlage, denn sie haben es auch so verbalisiert, dass es zwar 0-1 auf dem Papier war, aber dass sie logisch komplett unterlegen waren. Ja, das hat es auch in anderen Turnieren schon manchmal anders gegeben. Da hat man sich manchmal auch so drauf rausgeredet. Ja, am Ende war es ja doch nur 0-1. Das war überhaupt hier nicht der Fall. Und deswegen auch heute, Spalletti hat mir gefallen, wie gesagt, dass Villa reagiert hat und so. Es wird spannend. Ich finde, Yakin hatte bis jetzt in jedem Spiel irgendwas Spezielles im Köcher. Freue mich sehr. Das wird ein extrem enges Achtelfinale.
Aber wirklich. Wir werden es begleiten hier im Rasenfunk, so wie wir natürlich auch das zweite Spiel des heutigen Abends begleiten, nämlich Albanien gegen Spanien. Spanien hat schon die Gruppenphase als erster die K.O.-Phase erreicht und dementsprechend hat man rotiert. Nur Laporte blieb im Team, ansonsten haben alle anderen Spieler jetzt eine Chance bekommen zu spielen. Auf albanischer Seite ist noch erwähnenswert, dass Milendaku für 2 Spiele gesperrt wurde wegen nationalistischer Gesänge aus dem letzten Gruppenspiel. Er hatte vorher nur ein paar Minuten gespielt, aber es ist natürlich auch ein Zeichen, dass die UEFA da aussendet. Ja, und dann blicken wir in dieses Spiel rein und sehen, es gibt Kopfbälle als erste Chancen für Spanien. Auch da sieht man wieder, spanischer Fußball hat sich einfach verändert. Merino und Joselu haben die ersten Chancen und dann kommt die 13. Minute. Da gibt es einen fantastischen Pass von Laporte auf Olmo. Mit diesem Pass aus dem linken Innenverteidigerbereich heraus in den Zehnerraum rein, nimmt er, glaube ich, also Packing-Wert müsste irgendwie 6 oder 7 gewesen sein, nimmt einfach halb Albanien aus dem Spiel und dann ist es im Grunde eigentlich schon zu spät, weil Olmo ist schon aufgedreht, als er den Pass bekommt und von der Seite ist Ferran Torres schon in sein Dribbling gegangen, er bekommt den Steckpass, er trifft mit einem sehr sauberen Kontakt mit dem Innenpfosten zum 1:0. Dann beginnt Spanien zu zocken, spielt viel über Flanken, erst in der 45. Minute schießt Albanien zum ersten Mal, Raya kann gegen Aslani parieren. In der zweiten Hälfte passiert dann nicht ganz so viel. Le Normand kommt für Laporte. Das war durchaus interessant, weil Le Normand gelb vorbelastet ist, aber er ist ohne gelbe Karte durchgekommen. Durch dieses Spiel Raya pariert gegen Broja. Das war dann die erste richtige Chance für Albanien in diesem Spiel nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Dann kommt Yamin Lamal und holt sich gegen Jim City eine Großchance heraus, will aber nochmal passen, anstatt zu schießen. Aber die Art und Weise, wie er den Ball runter und mitgenommen hat, wenn ihr euch Highlights anguckt zu diesem Spiel, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird drin vorkommen, ihr werdet sofort wissen, von welcher Szene ich spreche. Das war absolut Spitzenklasse. Broja kommt in der 92. Minute nochmal zu einem Schuss, den Raya sicher hat. Aber am Ende muss man sagen, Alex, all das Drama, was wir gerade eben im Spiel Kroatien gegen Italien besprochen haben und was du ja mit einem Augenwinkel irgendwie dann auch mitbekommen hast, das hatten wir in diesem Spiel nicht, weil auch die zweite Garde bei Spanien einfach sehr routinierten und erfolgreichen Fußball spielt.
Ja, tatsächlich. Und es brannte nicht viel an, es musste auch nicht so viel irgendwie, so viele Brände gelöscht werden. Ich glaube, von Albanien kam dann doch weniger als erwartet. Ja. Ich hatte sie feuriger erwartet, leidenschaftlicher, also mutiger natürlich dann auch, ne, dass sie noch laufstärker sind, dass sie früher draufgehen, denn sie mussten ja unbedingt gewinnen. Selbst das Remis wäre ja viel zu wenig gewesen. Aber irgendwie kam mir zu wenig von Albanien, was natürlich auch an der Ruhe, Spielkontrolle, Abgezocktheit der Spanier lag. Aber aus albanischem Blickwinkel betrachtet, irgendwie hatte ich da mehr erwartet, fast schon mehr erhofft, damit man irgendwie ein spannendes Spiel bekommt. Ja. Aber nee, das war ganz, ganz wenig. Ich fand, es gab so in der zweiten Halbzeit vielleicht 10 Minuten, wo so ein bisschen sie früher drauf gingen, mehr an sich glaubten. Aber ansonsten war das von Albanien wenig und von Spanien ja sehr routiniert.
Ja, also das stimmt, mit dem Eindruck bin ich auch aus dem Spiel herausgegangen und dann dachte ich mir aber, also während ich hier alles aufgebaut habe, dachte ich mir, naja, vielleicht war das, also eigentlich hat aber Albanien das gebracht, was man erwarten konnte, denn die Anfangsphase war gut, also die ersten 5 Minuten wieder richtig Druck und gib ihm und auch das ganze Stadion mitgenommen und so weiter und da ist aber im Grunde nichts passiert, kam ja auch kein Schuss bei raus.
Keine lange Phase, ne, 5 Minuten.
Das ist korrekt, genau, aber war ja bisher auch so, sie starten sehr gut in die Spiele rein. Dann waren sie abwartend und je länger sie das Spiel eng gehalten hatten, und ich denke, so muss man es ja aus albanischer Sicht dann sehen, dass man eben ein sehr gutes spanisches Team zwar ein paar Chancen zulässt, aber keine weiteren Tore kassiert, desto mehr sind sie dann quasi nach vorne gerückt. Dann hast du irgendwann auch ein Angriffspressing gesehen, das kam dann eben in dieser Phase, die du auch angesprochen hast. Und dann hat halt die Qualität gefehlt, sich gute Chancen herauszuspielen und hinten raus hatte man noch eine Druckphase, aber ehrlicherweise hatte ich auch gar nicht das Gefühl, dass Spanien da so wirklich ins Schwimmen kommt, weil die Schüsse, die da Raya halten musste, das waren ja auch, also für mich war sinnbildlich diese Szene, in der Borja, ich glaube sogar Aslani, aber ich bin mir nicht sicher, einem anderen Mitspieler auf jeden Fall den Ball wegnimmt, ihn sich wegzieht und dann mit dem Außenriss ohne viel Druck aufs Tor schießt, wo man sich denkt, ja, also dein Kollege hat gerade schon aufgezogen, der hätte ein bisschen druckvoller schießen können, das war für mich typisch Albanien, das war einfach zu sehr auf ein paar Spieler fixiert.
Ja, also 2 gute Bälle musste Raya erhalten und hat er ja auch gehalten. Das waren, glaube ich, die besten Chancen. Ich meine, das war die du gerade beschrieben hast. Ich hatte es so gesehen, dass er mit der Pike Broja den Ball Richtung linkes Eck bloxiert hat.
Wenn das vielleicht kann auch sein, Szene das sah war. Aus wie Außenriss. Mhm,
aber ja, zwei gute Szenen, zwei gute Paraden, die man natürlich auch halten darf, waren jetzt keine Weltparaden, aber gute Aktionen. Aber ansonsten ja, war Raya ja beschäftigungslos, wie ich fand. XG von 0,49 hatte Albanien auch nur. Das zeigt schon auf, für ein Duodai-Spiel, in dem du unbedingt treffen und gewinnen musst, ist das ein bisschen dünn. Und nochmal gegen eine B11 Spaniens, die ja wirklich komplett durchrotiert war, bis auf den Torwart ja sogar. Ist ja schon auch immer ein Zeichen, wenn du selbst den Torwart auswechselst. Und von daher, ich hatte mir da, wie gesagt, mehr erwartet von Albanien, dass sie irgendwie länger giftiger sind als nur diese ersten 5 Minuten und dann irgendwie keine Ahnung, 7, 8, 9 gute Minuten in der zweiten Halbzeit und vorne, ja, kam sehr, sehr wenig. Und so musste Spanien gar nicht so viel machen, ne? In der ersten Halbzeit fand ich Spanien klar am Drücker. Da müssen sie eigentlich fast das zweite machen. Das waren ein paar schwache Abschlüsse, unter anderem, ich glaube, von Merino, wo er, ne, freistehend in die Wolken schießt. Also sie hatten da mehr Möglichkeiten, mehr draus zu machen und das Spiel früh zu killen. Und wie du schon gesagt hast, je länger es dauert und je länger du Albanien nicht killst, war ja klar, irgendwann muss ja von denen irgendwas aufflackern und mal so ein, ja, Hail Mary-mäßige Angriffe kommen, wo sie alles nach vorne schmeißen und irgendwie was versuchen. Aber auch da kam mir dann zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte mir da mehr erwartet von Albanien und deswegen fast ohne zu schwitzen die Spanier auch das dritte Spiel gewonnen.
Ja, ich muss auch sagen, das ist jetzt nur ein taktisches Detail und beschreibt nur einen Teilaspekt dieses Spiels, aber die Struktur gegen den Ball hat auch für mich aus albanischer Sicht gar nicht funktioniert, weil die eigentlich mehr oder weniger in ihrem 4-2-3-1 geblieben sind. Manchmal wurde es zum erwartbaren 4-5-1, aber deswegen haben sie es trotzdem nicht geschafft. Also sie konnten vorne keinen Druck machen, standen dafür aber relativ hoch, die letzte Kette stand aber relativ tief. Deswegen war ja auch überhaupt so ein Laserpass möglich, wie ihn Laporte gespielt hat vor dem 0-1, weil einfach das Spielfeld sehr lang war, der Sechserbereich aus albanischer Sicht sehr, sehr groß war und da haben sie sich aber rausziehen lassen. Also das fand ich, hat nicht funktioniert. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei allem, was man positiv bei dieser EM zu Recht über Albanien sagt, sind sie der krasse Außenseiter, sie spielen Außenseiterfußball und sie haben aber gegen ein Team gespielt und das ist ja dann quasi die spanische Sicht, dass eben trotz all der Wechsel schon den Fußball eigentlich halbwegs weitergespielt hat, den man so hatte. Also Rodri hat ja auch gefehlt, also der war gelb gesperrt, der konnte jetzt gar nicht spielen, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass der seine Gelbsperre jetzt schon weg hat, muss man sagen. Aber das ist ein Zufall.
Hat er schlau gemacht, dass die Pepsche in City Schule kommt.
Ja, aber wirklich, ja. Aber wie hat dir denn das gefallen? Also du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, es war gut, obwohl es die zweite Garde war. Wie gefällt dir denn dieser andere Fußball, den man spielt? Also etwas mehr auf Flanken bedacht, mehr über Flügelspiel agierend. Also bei einer dieser Merino-Chancen, ich glaube, er hatte zwei Chancen, einmal war Kopf, einmal war Schuss, da habe ich mir auch gedacht, ja gut, das passiert halt, wenn man halt viel über Flanken spielt. Es ist halt manchmal auch schwierig, eine Flanke aufs Tor zu bringen. Das hat man bei dem einen Kopfball gesehen. Aber wie hat dir Spanien generell gefallen?
Gut, bedingt dadurch, dass er mehr auf Flanken ging, lag natürlich an den Außenverteidigern. Jesus Navas liebt Flanken aus dem Halbfeld über alles. Dafür kamen sie, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber eigentlich gar nicht so viele wie erwartet. Wenn der da spielt bei Sevilla, haut er wirklich gefühlt 15 pro Spiel rein und immer aus dem Halbfeld. Und Grimaldo liebt natürlich die Flanken im letzten Drittel, wo er gern den Kopf hochnimmt und dann entweder sie flach oder wirklich auch präzise reinbringt. Also weniger auf Zufall, so auf gut Glück wie Navas normalerweise, sondern eher bedacht, ne? Er hat ja, glaube ich, dreimal extra lang geflankt auf Ferran Torres, der am zweiten Pfosten hinterm Pfosten noch kam und da kaum zu verteidigen war. Also einmal mit dem flachen Ball, mit dem Cutback eben Merino gefunden am ersten kurzen Pfosten, so im Rückraum. Und wenn du solche Spieler hast, die diesen Flankenfokus haben, also Grimaldo und Navas, ist es ja auch logisch, dass es sich ein bisschen mehr auf Flanken orientiert, ein Spiel, vor allem ja auch deswegen, weil du ja andere Flügelstürmer hattest, ne? Nicht die Nico Williams und Lamine Yamal, die ja wirklich 1-gegen-1 Dribbelspieler sind, die ja ganz klar die Anforderungen auch haben, dass sie das machen sollen. Ferran Torres ist nicht gut im Dribbling, der läuft eher tief in den Raum, genauso hat er sein Tor geschossen und euer Sabal ist auch kein Flügelstürmer mehr, hat auf links gespielt, hat mir fast am wenigsten gefallen von allen Offensivspielern, weil er auch eher so ein Vergleich ist schwierig, aber vielleicht so ein Havertz-Spielertypus ist, der so ein bisschen rumfloatet und so in kleinen Räumen sich den Ball zurechtlegt und sich dreht, aber eben keinen Flügelstürmer, der irgendwie mit Tempo auf jemanden zugeht, der das Dribbling sucht. Und deswegen, wenn du solche Außenverteidiger hast und solche Flügelstürmer, dann ändert sich der Spielstil natürlich ja komplett anders oder ja, ändert sich komplett zu dem Spiel, was wir zum Beispiel gegen Italien gesehen haben.
Ja, bei Oyarzabal war das, was mir nicht gefallen hat. Also der zieht gerne nach innen und sucht sich eben seine Räume, so wie Havertz kann man das durchaus so ein bisschen vergleichen, aber er hat das halt immer oder relativ unabhängig von der Positionierung von Grimaldo gemacht und das war halt auch schlecht für Grimaldo, weil eigentlich sollen die auf irgendeine Art und Weise müssen die in manchen Situationen ein Pärchen bilden, weil ja auch Albanien 2-gegen-2 verteidigt hat, Asani gegen Grimaldo, Baggio gegen Oyarzabal und manchmal war Oyarzabal aber gar nicht da und dann stand Grimaldo alleine gegen beide und hat dann gar nicht immer geflankt, manchmal haben sie dann abgebrochen, einfach wieder hinten rumgespielt. Aber da dachte ich mir, also wenn du dich zeigen möchtest, dann musst du in solchen Situationen deinem Mitspieler helfen, denn da hätte man sich auch dann gut durchspielen können, tatsächlich.
Mhm. Also ich glaube trotzdem, es war ja das absichtliche Mittel, auch so aufzustellen, damit euer Sabal, weil er das gerne und generell macht, nach innen zieht. Er spielt ja bei Real Sociedad mittlerweile teilweise die falsche Neun, also wirklich wie Havertz bei Deutschland aktuell oder auch bei Arsenal natürlich. Deswegen, er spielt, hat früher viel auf dem linken Flügel gespielt, macht er jetzt eigentlich gar nicht mehr so häufig, und wenn, dann zieht er natürlich rein und ist in den Zehnerraum manchmal und lässt sich fallen. Und dann kann natürlich Grimaldo hinterlaufen und seine Flankenstärke und ja sein Offensivspiel zur Geltung bringen. Und das hat man auch gesehen. Ich glaube, er hatte ja 3, 4, 5 gute Flankenaktionen, völlig unbedrängt.
Ja, ja, klar, das stimmt.
Und deswegen, das war auch das Mittel. Aber wenn wir nochmal einen Ticken über euer Sabal sprechen, weil ich jetzt die Statistiken da habe, 34 Ballkontakte, ist ein bisschen dünn. Kein erfolgreiches Dribbling für einen Flügelstürmer, auch ein bisschen dünn. Also ich glaube, er fiel schon ab, das war mein Eye-Test, aber wenn ich jetzt hier so ein paar Statistiken durchschaue, war er, glaube ich, wirklich der Schwächste von allen Offensivspielern, inklusive Dani Olmo, den ich jetzt mal dazu zähle, der mir auf der 10 zum Beispiel wesentlich besser gefallen hat. Vor allem, weil das ja vielleicht sogar seine Paraderolle ist und allein dieser Traumpass, ne, auf Ferran Torres hat gezeigt, wenn Dani Olmo mit Freiheiten, das ist schon auch für eine B11 ganz okay, den mal da zu haben, ne?
Darf ich eine ganz kurze Lanze für die Albaner brechen?
Ja, gerne.
ganz generell auf die Gruppe betrachtet. Ich muss dazu sagen, ich habe heute logisch von den Albanern kaum was gesehen. Aber ich finde es schon, in der Gruppe als Albanien reinzugehen, es A, im letzten Spiel überhaupt noch selbst in der Hand zu haben. Wenn wir kurz Revue passieren lassen, sie waren gegen die Italiener resilient, hatten am Ende sogar noch die eine Chance, könnten das 2-2 machen. Sie kommen großartig gegen die Kroaten zurück, nachdem man gedacht hat, gut, jetzt haben sie die Kroaten im Sack. Und dann hast du halt diese Chance im letzten Spiel, aber auch da gegen spielstarke, so ballsichere Spanier. Also ich glaube, da kann man ihnen auch nicht einen Vorwurf machen, dass sie da nicht ins offene Messer reinlaufen. Denn wenn du gegen jemand ins offene Messer reinlaufen kannst, dann gegen die Spanier. Dementsprechend, ich muss sagen, wie sich die Albaner aus dieser Gruppe, aus der Affäre gezogen haben, würde ich mal sagen, gegen Spanien, Italien und Kroatien ist schon trotzdem aller Ehren wert.
Absolut. Geh ich mit. Wenn man ein Fazit ziehen will, ob ihrer Leistung im Turnier, bin ich voll bei dir. Ich hatte mir nur bei dem Spiel irgendwie ja auch deswegen mehr erwartet, weil man ja wusste, Spanien wird komplett rotieren. Ich meine, De La Fuente hat das sogar vorab irgendwie angekündigt, dass es wirklich eine riesige Rotation geben wird. Und das heißt ja nicht, dass jetzt plötzlich ein schwaches Spanien da aufläuft, aber du weißt, da fehlen dir ein paar Prozentpunkte, fehlt ein bisschen die Eingespieltheit und die anderen müssen. Ich hatte einfach mehr, einen Ticken mehr erwartet von ihnen, ohne dass ich jetzt ein groß anderes Resultat erwartet hätte. Ich habe trotzdem auf Spanien getippt, aber irgendwie vom Spiel her war es mir dann ein bisschen zu wenig einfach.
Und das ist ja stellvertretend für die ganze Gruppe. Spanien, Italien, Kroatien, Albanien ist die Reihenfolge, die man tippen konnte vorher. Große Frage war, wie sich Kroatien und Italien wahrscheinlich so einsortieren, aber auf jeden Fall die drei vorne, in welcher Reihenfolge auch immer, und dann Albanien dahinter. Das ist quasi das erwartbare Ergebnis, aber wenn wir uns dann das Zustandekommen angucken, plus eben jetzt den letzten Spieltag, dann siehst du, was eben Albanien bei dieser EM geschafft hat. Sie sind ja auch jetzt erst auf den letzten Tabellenplatz dann abgerutscht. Ja.
Und ein Wort noch ganz kurz, weil wir es vorher nicht hatten. Die Kroaten haben in den Nachspielzeiten 4 Punkte verschenkt, also das sichere Weiterkommen. Gegen Albanien in der, ich weiß gar nicht, 94.
Ja.
Und jetzt in der, was, 97. Ja. Also, boah.
Geh mal ganz kurz zurück. Wenn die Kroaten nicht den Ausgleich gegen die Albaner kassieren, dann gehen sie wie die Italiener mit 3 Punkten rein heute in dieses letzte Spiel. Und dann wäre das Unentschieden, was jetzt am Ende auch rauskam, genau das gewesen, was beiden auch gereicht hätte. Also ja, die Kroaten müssen sich nicht nur heute Abend was vorwerfen, definitiv auch am vorletzten Spieltag.
Die sind einfach zu alt. Die können nicht mehr in der 90.
Die können nichts mehr. Ne?
Noch ein anderer Nachtrag, weil wir vorhin Calafiori hatten, Laporte mit dem linienbrechenden Pass. Da sieht man mal, wie wichtig spielmachende Innenverteidiger sind, die ein Füßchen haben, ne, die einen Sinn für den Spielaufbau haben. Also der Assist für Calafiori und im Eishockey wäre es der Pre-Assist für Laporte.
Die waren wirklich.
Kann man so machen, ne?
Aber wirklich. Und wenn du halt solche Innenverteidiger nicht hast, dann zieh doch Toni Kroos in die letzte Kette und hoff einfach, dass ihn niemand zustellt. Ups, das ist passiert gegen die Schweiz. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Letzte Frage zu dem Spiel, Alex. So richtig was lernen fürs Achtelfinale kann man wahrscheinlich nicht daraus. Wie blickst du darauf? Wir kennen den Gegner noch nicht. Es wird am Sonntag dann stattfinden um 21 Uhr gegen einen Gruppendritten auf jeden Fall.
Ja, wir können ja einen kleinen Nachtrag machen, nachdem ja Christian hier auch sitzt. Spanien gegen Italien war ein brutales Spiel. Wir konnten ja nicht drüber reden. Können wir ja ganz kurz jetzt machen, weil das war so ein Gradmesser, wo du gesehen hast, wow, ich glaube, die sind richtig gut, die Spanier. Und deswegen ist Spanien bislang, jetzt sind natürlich noch ein paar Gruppen und ein paar Spiele zu spielen, aber bislang die Mannschaft aufs gesamte Turnier gesehen, die mich am meisten überzeugt hat. Und da sage ich nicht mal mit Spanien-Brille, sondern wirklich aus neutraler Sicht. Heute kannst du nicht 100% bemessen, weil, ne, ist eine B11. Aber die Spanier haben gezeigt, mit denen kann man rechnen. Jetzt kann es natürlich so kommen, dass im Viertelfinale Deutschland auf Spanien trifft. Und dann, boah, hätten wir ein schönes Spielchen. Vielleicht nicht ganz so schön aus deutscher Sicht, muss man abwarten. Aber die Spanier haben mir wirklich bei dem Turnier sehr, sehr gut gefallen.
Ich würde beiden Mannschaften erstmal raten, die Achtelfinals zu spielen. Und dann könnte man eventuell sehr gerne über das Viertelfinale reden. Ja, also ich finde, das hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Also das sind so viele Mannschaften schwer zu bespielen. Klar, deutet vieles drauf hin, aber ich würde dann erst final drüber reden, wenn es dann auch wirklich schwarz auf weiß da steht. Dann wäre es sicherlich schon mal ein erster Kracher im Viertelfinale. Es wäre ein Kracher von vielen, glaube ich, die noch kommen. Also
ab dem Viertelfinale knallt. Das
finde ich ja definitiv.
Und absolut. Und man kann es sowieso nicht vorhersehen. Also ich hatte heute auch bei der ganzen Art und Weise, wie Italien gespielt hat, und das war aber noch beim Stand von 0-1, eben in dieser guten Phase, die du vorhin auch angesprochen hast, Christian, wo sie so ruhig geblieben sind, wo sie direkt eigentlich die Chance aufs 1-1 haben sie vergeben. Bastoni war das nach der Ecke. Aber sie eben ruhig weitermachen. Da dachte ich mir auch, boah, ey, das will ich erstmal sehen, wie die jemand in der K.O.-Phase rausnimmt. Ja. Weil die haben immer die Möglichkeit, zurückzukommen, und dann hat der Gegner aber schon 5-mal gewechselt, weil er irgendwie halt das Ergebnis über die Zeit bringen wollte. Also, ja, schauen wir es uns in Ruhe an.
Wird auf definitiv. Jeden Fall gut. Zwei ganz kurze Sachen noch, obwohl es jetzt für die Kroaten am Ende wahrscheinlich nicht reichen wird. Es gab noch diese eine großartig durchgespielte Situation der Italiener, wo Chiesa dann auf rechts den scharfen Ball in den Fünfer spielt, wo Scamacca knapp verpasst, und das war absolute Weltklasse von Stanisic da, dass er irgendwie noch den Fuß da reingebracht hat, ohne Foul, sonst muss Scamacca da nur noch den Fuß reinhalten und das Ding ist drin. Und zu Calafiore noch 93,4 Passquote. Und kleiner Spoiler, da waren nicht alles einfache Pässe mit dabei, die Calafiore spielt. Also das vielleicht noch, um das Thema Calafiore abzurunden.
Nee, wir können das Thema Calafiore noch nicht abrunden, weil wir vergeben jetzt noch unsere Awards. Wir müssen noch
stimmt,
MVP genau, Unsung Hero Moment. Also da kommen wir ja nicht an ihm vorbei. Also Christian, lass uns beginnen mit dem MVP. Können wir jemand anderen nehmen als Calafiore?
Ach so, ja, guter Punkt, Max. Das wird jetzt eine spontane Wahl. Oh, ich überraschenderweise, ich nehme Calafiore zum MVP. Ja.
Ey, wie du den aus dem Ärmel geschüttelt hast, ohne Vorbereitung, das ist einfach klasse.
Nee, ich würde sagen, er hat sich's ein bisschen verdient.
Ja,
warum, also, haben wir, glaube ich, einiges dazu besprochen.
Ja, ich muss mich anschließen. Ich fand in beiden Spielen ihn auch tatsächlich sehr, sehr stark. Man könnte auch über Donnarumma sprechen, aber vielleicht nehme ich den für die nächste Kategorie noch. Da habe ich mir, ich habe auch noch nichts überlegt. Es war heute sehr eng zwischen Abpfiff und Aufnahme. Alex, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ich fand Ferran Torres vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut bei den Spaniern. Hat mir gut gefallen, hat gezeigt, dass natürlich das Rennen gegen Yamal und Nico Williams verliert auf den Flügeln, aber dass er dann wahrscheinlich der Wechseljoker Nummer 1 ist auf den Flügelpositionen mit einer guten Leistung. Und deswegen, ja, bei einer B11. Olmo hat natürlich auch ein gutes Spiel gemacht, aber ich nehme mal Ferran Torres, weil er ja auch der Torschütze des Tages war.
Und das ja auch wirklich sehr, sehr, sehr sauber. Christian, wer ist dein Unsung Hero dieses Spieltags?
Ich muss jetzt dazu sagen, ich glaube, bei Alex ist es ja ähnlich. Ich bleibe jetzt bei meinem Spiel, unter Anführungszeichen, weil ich vom anderen ja viel zu wenig gesehen habe. Ich möchte jetzt schon auch nochmal den Namen Nicolò Barella nennen. Denn da war heute schon wieder vieles dabei, was auch so ein bisschen nicht immer in den Highlights landet, aber was in den Highlights landen sollten. Da waren zwei Ballgewinne. Einmal läuft der Modric ab. Gut, da kann man sagen, gegen Modric hat er halt logisch aufgrund des Altersvorteils dann einfach, ja, Vorteile. Aber es gab später noch einen Ball, den er Kovacic abgelaufen ist. Vielleicht haben es noch ein, zwei in Erinnerung. Im Vollsprint nach hinten. Ohne Foul das Ganze gelöst. Also es bleibt dabei, Barella ist zusammen mit Jorginho, klar, wenn sie beide spielen, dann sind sie beide die Rhythmusgeber, aber Barella ist schon der Mann der Italiener oder einer der Männer der Italiener. Jetzt haben wir wahnsinnig viel über Calafiori geredet. Donnarumma können wir auch zu Recht nennen. Bastoni finde ich auch. Aber Barella ist schon einer, der ein ganz besonderer Spieler für die Italiener ist. Und damit wollte ich auch nur ganz kurz die Klammer schließen, weil ja manchmal auch darüber geredet wurde, oh, die Italiener haben vielleicht nicht so viel individuelle Qualität. Ich finde, die Italiener haben auf einigen Positionen sehr, sehr, sehr viel individuelle Qualität. Und einer davon ist Nicolò Barella.
Im Grunde ist es eigentlich fast unmöglich, eine spielerische positive Überraschung dieses Turniers zu nennen, ohne Bezug zur Serie A. Also das ist für mich eigentlich so das Subthema dieses ganzen Turniers bisher, wie die Serie A drüber rasiert über die
EM. Wenn Herr Calafiori jetzt nicht gesperrt wäre am Samstag, dann würde da sehr, sehr viel über Bologna auch nochmal geredet. Denn Max, wir haben es ja auch schon angesprochen bei den Schweizern mit Freuler, Ndoye, Ebischer. Gibt es viele Bologna-Vibrations. Calafiori passt da auch ganz gut rein.
Aber wirklich. Alex, wer ist dein Unsung Hero?
Unsung Hero bei mir ist Jesus Navas. Weniger aufgrund seiner sportlichen Leistung heute auf dem Platz, sondern aufgrund seiner Lebensleistung für die Spanier, denn er ist der einzige verbliebene Spieler, der seit der im WM-Kader 2010 dabei war und jetzt auch noch dabei ist. Er ist jetzt der älteste Spieler, der bei einer EM gespielt hat für die Spanier mit 38 Jahren und 216 Tagen. Und er ist der einzige Spanier, der die EM, die WM und die Nations League gewonnen hat. Denn besagte Nations League gab es ja damals nicht in der glorreichen Phase der Spanier, ne, wo sie back-to-back alles gewonnen haben, in der Pep Guardiola-Ära sozusagen. Damals gab es die Nations League noch nicht. Deswegen dieses kleine Triple, das hat er gewonnen. Und er ist der einzige Spieler, der es geschafft hat. Also ein historischer Spieler für Spanien, im zarten Alter von 38 noch bei der EM jetzt mitspielen kann. Also Respekt vor dieser Leistung.
Ja, fantastisch. Respekt, dass man mit der Nations League doch was anfangen kann. Wer hätte das gedacht? Dafür ist es gut. Mein Unsung Hero ist Joško Gvardiol. Man könnte ein paar Kroaten nehmen. Kovacic war auch ganz lange auf meinem Zettel gestanden. Aber ich fand, dass Gvardiol auch in der Schlussphase noch so gute Aktionen hatte im eigenen Strafraum, im Dribbling. Gvardiol war auch derjenige, der die Ballbesitzphase von Italien aufgebrochen hat in der Nachspielzeit und dann nicht den Ball lang geschlagen hat, sondern nur kurz gechippt hat und dann hat sich Kroatien nach vorne gespielt. Dann gab es dann Einwurf gab es, glaube ich, aber das war quasi die lange Ballbesitzphase. Es war alles nur, weil Gvardiol auch in der Szene gesagt hat, ich klopp den jetzt nicht nach vorne, sondern ich löse es unter hohem Druck spielerisch. Ich fand, der hat ein sehr tolles Spiel gemacht, aber das geht natürlich unter allen Modric-Geschichten und so weiter. So, dann brauchen wir noch unsere Momente des Spieltags. Christian, leg los.
Ja, gut, Max, dass du auch einen Kroaten genommen hast. Also ich wollte es jetzt nicht so sehr in die eine Richtung lenken, aber haben sich definitiv, wie du sagst, auch Guardiola hat sich das verdient, genau. Moment des Spiels, glaube ich, kommen wir jetzt schwer Minute 98 vorbei. Also ich meine, die Kroaten hatten es eigentlich, wie gesagt, hätten es wieder in dem einen Moment, wären sie da gewesen und dann kommt halt dieser eine Calafiori-Moment. Und sollten wir jetzt vielleicht schon auch, weil wir so viel... Den musst du dann halt schon auch so setzen, wie Zaccagni ihn setzt. Und klar, er kriegt ihn perfekt da, wo er hin sein muss. Aber Zaccagni hat jetzt auch nicht die einfachste Saison bei Lazio gehabt. Der hatte die Saison davor, als Lazio Tabellenzweiter am Ende wurde unter Sarri, wo sie eine großartige Saison gespielt haben, wo, glaube ich, Zaccagni auch 12 oder 13 Tore machte. Also da war Zaccagni wirklich richtig on fire und man dachte so, jetzt macht er vielleicht den nächsten Schritt. Dieses Jahr ist er so wie viele Lazio-Spiele vieles schuldig geblieben und den Moment dann halt auch so abzuschließen, ist dann schon auch klasse und gebahrt logischerweise, da möchte ich die Kroaten schon auch nochmal nennen, wenn du dir dann die traurigen Gesichter von Modric und so anschaust. Also es war schon sehr emotional, also fußballmäßig schon sehr emotionaler Moment, ja.
Ja, auch Livakovic, auch harter Kandidat für den Unsung Hero, der hat nämlich eigentlich ein super Spiel gemacht und der macht auch bei diesem Schuss alles, was er kann. Wenn dieser Schuss ein bisschen ungenauer ist, dann lenkt ihn Livakovic an den Pfosten oder um den Pfosten herum. Also das war wirklich auf den Zentimeter. Alex, was ist dein Moment des Spieltags?
Ja, muss natürlich der Moment sein, da kann man nichts anderes nehmen. Ich hatte ein paar Del Piero-Vibes beim Schuss, ne, wie er sich reingesenkt hat gegen Deutschland 2-6. Ja. Wir erinnern uns im Halbfinale, nicht ganz 1-1 die gleiche Position und guter so, aber Punkt, so ein bisschen ein Gefühl hat mir das gegeben, weil er sich so reingesenkt hat, ne, mit so einem Bandit-like Del Piero-mäßig. Und Calafiori übrigens auch mit einer Beckenbauesken Antritt und Pass. Also der Guardian hat ihn mit Beckenbauer in der Situation verglichen und auch der geschätzte Kollege Tobi Escher hat ihn mit Beckenbauer verglichen aufgrund seines Antritts. Calafiori, der dann
wegen seiner Rückennummer natürlich.
galoppiert natürlich und wahrscheinlich auch der ne, stolz geschwellte Brust so ein bisschen, wie er da andribbelt. Also von daher.
Die Haarpracht, das modische
Haarsein. Ja, ich wollte gerade sagen.
Wobei Beckenbauer hatte nicht ganz die Haarpracht. Das war.
Na, aber für damalige Verhältnisse hatte er eine Haarpracht.
Ja, ja.
Also ich meine, schau dir Fußballerfrisuren an. Das ist nach den spanischen Auswärtstrikots, ist das für mich die Trauergeschichte dieser EM. Fußballerfrisuren. Was ist denn da passiert? Warum habt ihr denn alle die ersten Zentimeter über den Ohren keine Haare? Was soll denn das? Na egal.
Schon seit vielen Jahren der Trend, ja.
Da möchte ich noch ganz kurz rein, weil zu Calafiore, da gab es ja auch schon nach dem ersten Spiel, sind dann so Maldini und Nesta Vergleiche gefallen, auch aufgrund der Haare. Also ich finde, das leben wir in der heutigen Zeit, das geht schon ziemlich schnell. Also was Maldini und Nesta und Beckenbauer betrifft, wäre ich da vielleicht noch ein bisschen vorsichtig. Aber ja, ist vielleicht halt auch ein Zeichen, wie das heute so anscheinend so Social Media mäßig und so läuft. Ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist, aber mit gewissen Vergleichen vielleicht kann man sich dann auch noch mal ein paar Spiele zurückhalten, würde ich mal so in den Raum reinwerfen.
Aber wenn du nach drei Gruppenspielen schon solche Vergleiche bekommst, steigt natürlich dein Marktwert unermesslich. Ne? Jetzt auch den Assist in der Nachspielzeit gegeben als Innenverteidiger, der in den Zehnerraum dribbelt auf die Art und Weise und dann solche Vergleiche, egal ob sie ironisch gemeint sind aufgrund der Haarpracht, wie auch immer. Aber all das, glaube ich, steigert deinen Marktwert enorm.
Ich kann dir sagen, wer sich sehr darüber ärgert, das ist Juve, denn Juve ist schon seit Monaten dran der gute Mann wird hier von Minute zu Minute teurer. Es wird nicht leicht, den überhaupt loszueisen. Und jetzt haben den andere auch noch im Blick. Also Thiago Motta und Juve hatten das mal geplant, dass das ein bisschen mehr unterm Radar läuft. Jetzt wird die Nummer doch ein bisschen auf größerer Bühne ausgetragen.
Ja, und ich meine, eigentlich war es ja perfekt, weil vorher war er ja quasi nicht zu scouten. Also vorher konnte man nicht wissen, wie gut
er ist. Wer hätte den sehen sollen, Max? Ja, absolut.
Ja, nur Hörende der Ligatur wussten Bescheid. Wir haben frühzeitig über ihn und über Bologna generell gesprochen. Da nehme ich als meinen Moment des Spieltags aber jetzt noch einen anderen. Wenn ihr den Ausgleich habt, der natürlich völlig zu Recht ein Moment des Spieltags ist, dann möchte ich diese 31 Sekunden nehmen, in denen Modric den Elfmeter verschießt und dann aber das 1:0 erzielt, weil ich auch nämlich im ersten Moment dachte ich mir, wie kann denn das sein, dass er diesen Elfmeter nur so schiebt? Und dann sieht man aber in der Wiederholung, er rutscht mit dem Standbein weg. Ich glaube, wahrscheinlich wäre der Schuss trotzdem kein genialer gewesen, weil er hat nicht voll durchgezogen. Aber ich denke, es hat doch zumindest eine kleine Rolle gespielt, dass er da keinen festen Stand hatte. Und das war schon etwas Besonderes, mein Moment dieses Spieltags.
Hat, glaube ich, für Real Madrid, sorry, wenn ich dich unterbreche, Christian, ein oder zwei Elfmeter sogar schon in der Saison verschossen. Und hat ja eh nicht den härtesten Schuss und die beste Schusstechnik, also abgesehen von seinem Außenriss, der ist Weltklasse, aber so generell von der Exekution ist er nicht der beste Elfmeterschütze. Deswegen hat es mich nicht gewundert, Donnarumma spielt ja eh ein riesiges Turnier und ist ein riesiger Kerl in diesem Tor. Deswegen hat es mich nicht komplett verwundert, dass er den verschossen hat, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ein Satz noch von mir dazu, so reagiert man halt als Weltklasse-Spieler auf solche Situationen. Andere würden vielleicht nach so einem Moment den Kopf hängen lassen und erst 30 Sekunden später da, wo vielleicht sonst auch ein Mittelstürmer stehen könnte. Also ja, und ohne 20 Sekunden am Ende hätte es gereicht, auch zum Weiterkommen. Also schon ganz gut, glaube ich, dass wir hier auch nochmal über Herrn Modric reden, ja.
Ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Danke, Christian Bernhard. Danke, Alex Troika. Alex, erhol dich gut, ja? Schön auskurieren.
Ich muss am Mittwoch nach Frankfurt, da spielt Rumänien gegen die Slowakei, also muss eine schnelle Genesung werden.
Okay, wir wünschen sie dir sehr und alle Hörerinnen und Hörer schließen sich an und ich habe noch zwei Hinweise für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar zum einen, ihr habt es vielleicht schon in eurem Feed gesehen, bei YouTube noch nicht erschienen, das wird hoffentlich am Dienstag nachgeholt. Wir haben eine Copa America Vorschau produziert, die habe nicht ich produziert, weil ich war da gerade im Stadion in Frankfurt und dann auf dem Weg von Frankfurt wieder zurück nach München, sondern Johannes Skiba vom Gol Olympico Podcast hat die produziert. Den habt ihr hier im Rasenfunk auch schon mal gehört. Über 4 Stunden blicken wir auf alle Gruppen voraus. Und wenn ihr euch für dieses Turnier interessiert, das ja auch schon gestartet ist und auch sehr spannend verspricht zu werden, dann hört diese Folge. Es wird auch noch weitere Folgen geben, eben in Kooperation mit Johannes, die dann hier in diesem Feed erscheinen. Wie gesagt, YouTube liefere ich nach. kann ich noch nicht genau sagen, wann. Das wird noch einen kleinen Moment dauern. Und dann noch einen weiteren Hinweis. An diesem Freitag bin ich in Krefeld bei einer für euch kostenlosen Veranstaltung. Ich bin zum Kamingespräch über Fußball als Produkt, Fußball als Kommerz. Also wir werden richtig schöne Themen ansprechen. Aber ich würde mich freuen, viele von euch da zu sehen. Da können wir bestimmt auch ein bisschen über die EM quatschen und über alles, was euch interessiert. Also kommt sehr gerne nach Krefeld. Alle Informationen gibt es in den Shownotes. Und dann bleibt mir natürlich nur noch, euch zu danken für euren Support und für eure Aufmerksamkeit. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Erik Winter, bei Birkinho, bei Jörn, bei Matti, bei Delius und bei Thorsten Grönemeyer. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns unterstützt. Ihr könnt uns unterstützen via PayPal, via Kreditkarte, via direkte Überweisung und ihr unterstützt damit nicht nur diesen Podcast, sondern auch alle Gäste, die davon ja auch ein kleines Honorar bekommen. In diesem Sinne, danke für eure Zeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Keine Macht den Drogen.